Hallo Michael.
Hallo.
Was weißt du über solche Angriffe? Wie kann man sich das vorstellen? Und gibt es dort denn gar keine Polizei oder Ähnliches, die die Geflüchteten schützt?
Also wir wissen über die Übergriffe, die es in der Vergangenheit auch schon gegeben hat, auch nur das, was wir, während wir über den Jahreswechsel in Calais waren, von den Volunteers, von den freiwilligen Helferinnen dort erfahren haben. Das ist jetzt das erste Mal, dass diese Übergriffe in den Medien wirklich breit thematisiert worden sind. Es hat die aber auch in den vergangenen Monaten immer wieder gegeben. Und es deutet alles darauf hin, dass es also organisierte Gruppen sind, immer wieder die gleichen Täterinnen und Täter, die Geflüchtete in der Stadt, im Umfeld des Camps, aber also auch im direkten Umfeld des Camps angegriffen haben. Und es gibt von Seiten der Polizei so gut wie keine Unterstützung. Das liegt natürlich zum einen daran, dass die Geflüchteten damit zögern, sich an die Polizei zu wenden, weil auch die Polizei selbst immer wieder an Gewalt und Übergriffen gegen die Geflüchteten beteiligt ist, dass also kein großes Vertrauen in die Polizei herrschen kann. Zum anderen aber auch am mangelnden Ermittlungswillen. Also es hat bisher eigentlich keine ernsthaften Versuche der Polizei gegeben, diese Übergriffe, die jetzt schon seit Monaten dokumentiert sind, zu beenden. Obwohl die Polizei natürlich in großer Zahl dort präsent ist und ja eigentlich das ganze Camp permanent überwacht wird durch die Polizei.
Ich habe gehört, dass die Polizei auch den Auftrag hat, sozusagen dort reinzugehen, Leute rauszuholen, um die dann in ihre Herkunftsländer abzuschieben. Ist das dann das, was als Übergriff kolportiert wird, oder ist das nochmal eine andere Geschichte?
Nein, also die Übergriffe, die durch die Polizei passieren, das sind unterschiedliche Sachen. Also zum einen sind Geflüchtete immer wieder Opfer von Übergriffen geworden, wenn sie das Camp verlassen haben. Also es ist natürlich so, dass Leute sich auch im Umfeld des Camps bewegen oder auch in Calais, in der Stadt selber. Das andere ist, dass es vor allen Dingen in den letzten Wochen dauerhafte Angriffe der Polizei auf das ganze Camp gegeben hat. Also das heißt, dass im Zuge der ersten Teilräumung des Camps, die jetzt stattgefunden haben, es massiven Beschuss mit Tränengas gegeben hat, nächtelang, und massive Gewalt gegen Leute, die sich also auch dieser Räumung entgegengestellt haben. Das hat natürlich vor allen Dingen zu vielen Verletzungen geführt. Man muss sich dabei vor Augen führen, dass die Leute natürlich dieser Gewalt extrem schutzlos ausgesetzt sind, sowieso häufig in schlechtem Gesundheitszustand, und dass das natürlich ganz gravierende Folgen für die Leute hat.
Und wie sind denn diese Zustände im Camp eigentlich? Wie hast du die wahrgenommen?
Die Zustände im Camp sind sehr schlecht. Also man muss sich vor Augen führen, dass das Camp ist auf einer ehemaligen Mülldeponie im Augenblick im Wesentlichen errichtet, direkt eigentlich am Strand, also in den Dünen, unterhalb der Schnellstraße, die zum Hafengebiet führt. Und die Menschen leben dort also in selbstgebauten Holzhütten oder in Zelten, die in der Regel nicht wetterfest sind, also die gerade jetzt insbesondere im Winter dem Wetter relativ schutzlos ausgeliefert sind. Das Gelände ist verschlammt, also insbesondere bei Regen verwandelt sich dieses ganze Gelände eigentlich in eine große Schlammpfütze. Es fehlt an der nötigsten medizinischen Versorgung. Es sind zwei Organisationen vor Ort, die also rudimentäre medizinische Versorgung bieten, aber eigentlich nicht genug, um medizinische Versorgung zu gewährleisten. Es gibt an staatlichen Leistungen im Camp eigentlich nur einige Wasserstellen, die zum Teil überdacht, zum Teil aber auch nicht überdacht sind, wo man nur kaltes Wasser bekommen kann, und es gibt eine rudimentäre Müllabfuhr. Ansonsten gibt es keine weiteren staatlichen Leistungen, und offiziell, der Staat selber erkennt das Camp offiziell auch nicht an.
Wie ist es denn entstanden, dieses Camp?
Also Geflüchtete halten sich in dieser Region um Calais eigentlich schon seit ungefähr 15 Jahren dauerhaft auf. Dieses Camp hat immer mal wieder seinen Ort gewechselt. Also es hat angefangen mit kleineren Zeltsiedlungen, kleineren Zeltstätten, die daraus hervorgegangen sind, dass Leute also sozusagen auf ihrer Weiterreise nach Großbritannien dort gestrandet sind für einige Zeit. Und es hat schon früher Räumungen gegeben. 2002 und 2009 sind größere Camps schon geräumt worden, und dann sind immer wieder neue Siedlungen entlang der Küste entstanden. Und dieses Camp ist dann vor allen Dingen 2015 nochmal sehr stark gewachsen. Also sind insgesamt im Jahr 2015 bis 6000 Leute zur gleichen Zeit dort anwesend gewesen.
Du bist als freiwilliger Helfer dorthin gefahren. Was hast du dort gemacht, oder besser, was kann man da eigentlich machen?
Ja, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, die Leute zu unterstützen. Also es gibt zum einen zwei Hilfsorganisationen, die Warehouses, also Warenhäuser, betreiben, in denen Spenden gesammelt, sortiert und von dort verteilt werden. Das sind Strukturen, in die man sich sehr schnell und unkompliziert einbringen kann, wenn man dorthin fährt. Es werden auch Geldspenden dort entgegengenommen, oder man kann selber Sachgüter mit dorthin bringen. Von da aus wird nicht nur das Camp in Calais unter anderem versorgt, sondern auch weitere Camps entlang der Küste, unter anderem in dem anderen Hafenort Dunkirk. Und es gibt auch die Möglichkeit, im Camp selber zu helfen. Also beispielsweise haben wir den Bau der Schule unterstützt, die da entstanden ist in den letzten Monaten. die jetzt das erste Mal es möglich macht, dass Kinder, die im Camp sind, regelmäßigen Schulunterricht durch freiwillige Helferinnen bekommen.
Medizinische Versorgung, Schulbildung, sanitäre Anlagen, das sind ja zum Teil Aufgaben, die eigentlich der Staat bzw. Hilfsorganisationen übernehmen sollten. Hast du eine Idee, was da schiefläuft und vor allen Dingen warum?
Ja, also Hilfsorganisationen sind eigentlich, offizielle Hilfsorganisationen sind nur zwei vor Ort. Das sind einmal die Ärzte der Welt und dann die Ärzte ohne Grenzen. Ansonsten hat der Staat überhaupt gar kein Interesse, dieses Camp als offizielles Flüchtlingslager beispielsweise anzuerkennen und die Leute zu registrieren. Das gilt aber auch für die andere Seite. Also auch die Menschen, die sich dort aufhalten, haben kein Interesse daran, registriert zu werden, weil ihr Ziel nicht ist, in der Regel ein Asylverfahren in Frankreich zu eröffnen, sondern weil die Leute ja dorthin kommen, weil sie weiter nach Großbritannien reisen wollen. Das ist unter anderem ein Grund dafür, warum keine anderen großen Hilfsorganisationen da tätig werden können oder auch wollen. Und der Staat beschränkt sich dann eigentlich nur auf Repression. Also das heißt, das Camp ist mittlerweile eingezäunt. Die Leute werden mit massiven Mitteln, also mit einer hochgerüsteten Polizei, mit Zäunen, mit Kameraüberwachung und so weiter daran gehindert, in den Hafen zu kommen und sich auf den Weg nach Großbritannien zu machen. Dafür wird die staatliche Aufstandsbekämpfungspolizei eingesetzt, die eigentlich fast alle Hotels in der Stadt mittlerweile sind dafür angemietet, um Polizei dort unterzubringen. Und alle anderen Leistungen, alle andere Unterstützung, die es für die Leute gibt, wird entweder von den Bewohnerinnen des Camps selbst organisiert oder von freiwilligen Helferinnen getragen.
Man kann es sich eigentlich gar nicht so richtig vorstellen. Wie ist denn da die Stimmung in dem Camp, auch unter den Geflüchteten?
Das ist schwer zu sagen, weil wir selber auch in der Zeit, in der wir da waren, nur einen Teil des Camps kennengelernt haben. Aber die Stimmung ist natürlich sehr unterschiedlich. Also es gibt einige Leute, die sich darauf eingestellt haben, länger vor Ort zu bleiben und dort auch Strukturen aufzubauen, um das Leben für die Leute vor Ort einfach ein bisschen freundlicher und menschenwürdiger zu gestalten. In der Regel haben wir es so erlebt, eigentlich ohne Ausnahme, dass uns sehr freundlich begegnet wurde. Also dass Menschen sich durchaus sehr darüber freuen, dass freiwillige Helferinnen kommen und sie auch unterstützen. Aber man muss natürlich auch sehen, dass es einen allgegenwärtigen Mangel an allem gibt. Also an Lebensmitteln, medizinischer Versorgung, wetterfester Unterkunft, Kleidung und natürlich auch eine große Perspektivlosigkeit, weil der Weg nach Großbritannien mittlerweile durch den Staat sehr effektiv abgeschnitten wird. Und dadurch entsteht natürlich schon auch ein hohes Konfliktpotenzial. Also durch die schlechten Bedingungen, denen die Leute ausgesetzt sind, muss man natürlich ganz klar sehen, dass auch dazu führt, dass es im Camp ein gewisses Konfliktpotenzial und Aggressionspotenzial gibt. Aber dafür, wie schlecht die Bedingungen sind, haben wir eigentlich den Eindruck gehabt, dass es eine erstaunlich gute Selbstorganisierung gibt.
Nochmal zurückzukommen auf diese Aggressionen oder das Gewaltpotenzial, was dort entsteht. Wie äußert sich das denn?
Wir haben das nicht erleben können. Also wir haben mit freiwilligen Helferinnen gesprochen, die natürlich darüber berichtet haben, dass es immer mal wieder zu heiklen Situationen kommt. Also dass es durchaus natürlich auch Gewalt gibt. Aber das ist eigentlich für die Situation, so wie sie sich uns da dargestellt hat, relativ marginal gewesen. Und dann muss man sich natürlich auch vor Augen führen, dass natürlich in jeder größeren Siedlung, also ich meine, wir reden über eine Siedlung von im Augenblick vielleicht 3.000 oder 3.500 Menschen, die im letzten Sommer ja noch größer gewesen ist, dass natürlich ein gewisses Konfliktpotenzial zwischen verschiedenen Gruppen oder Individuen auch ganz normal ist.
Vielleicht nochmal ein anderes Thema oder zurück zu dir und deinen Motiven. Wir haben gestern bereits mit einem freiwilligen Helfer gesprochen, der für 2 Monate an der bulgarisch-serbischen Grenze an der Balkanroute war. Und der hat auch betont im Interview, dass er nicht nur humanitäre Hilfe leisten möchte, so wie konventionelle Hilfsorganisationen, sondern auch Fluchthilfe, also Unterstützung zur Mobilität leisten möchte, soweit es möglich ist. Was sind denn deine Motive gewesen, dort in so ein Camp zu fahren?
Vorausschicken sollte man da vielleicht, dass die Trennung zwischen humanitärer und politischer Arbeit ja gar nicht so einfach aufrechtzuerhalten ist. Denn durch humanitäre Hilfe den Leuten zu ermöglichen, dort zu bleiben und zu versuchen, weiter nach Großbritannien zu kommen oder überhaupt dahin zu kommen, wo sie selbst gerne hin möchten, hat natürlich immer auch eine politische Dimension. Und vielleicht ist das auch ein Grund dafür, dass offizielle Hilfsorganisationen sich auch davor scheuen, in Calais aktiv zu werden. Das kann man aber nur spekulieren.
Weil die ja immer auch betonen, dass sie innerhalb dieser Konflikte, und das scheint ja ein Konflikt zwischen diesen Flüchtlingen und der französischen Regierung mittlerweile zu sein, weil die sagen, dass sie sich immer neutral verhalten in Konflikten.
Ja, natürlich. Also die Hilfe, die man dort vor Ort leistet, ist nicht neutral, sondern ist natürlich ganz klar auf Seiten der Geflüchteten. und soll natürlich auch dazu dienen, den Geflüchteten die Option zu eröffnen, sich selber zu entscheiden, wo sie hingehen wollen und ihre Mobilität eben halt frei zu wählen. Und das ist natürlich auch unsere Motivation gewesen. Also wir treten schon dafür ein, dass die Leute sich selber wählen können, wo sie hingehen wollen, wohin ihre Flucht sie führt und wo sie ein Asylverfahren eröffnen wollen. Aber auch darüber hinaus natürlich unterstützen wir, dass die Leute auf jeden Fall bleiben können, wo sie hingehen wollen.
Wie hast du das organisiert und wie bist du darauf gekommen, da nach Calais zu fahren?
Ja, wir haben uns vorher mit der Situation der zunehmenden Abschottung in Europa beschäftigt und haben gesehen, dass in Calais eben halt sehr dringend Hilfe gebraucht wird. Und für uns hat es sich auch so dargestellt, dass die Situation, so wie sie sich in Calais entwickelt, eine ist, die möglicherweise auch in der Zukunft in anderen Teilen von Europa droht. Also da, wo Grenzen dicht gemacht werden, immer effektiver abgeschottet wird und wo Leute daran gehindert werden, dahin zu gehen, wo sie wollen. Da kann man nicht davon ausgehen, dass die Leute einfach verschwinden, dass sie einfach wieder weggehen. Denn die Situation da, wo sie herkommen, ändert sich dadurch ja nicht. Und dann droht eben schon die Gefahr, dass Leute unter solchen Bedingungen irgendwo stranden und weder vor noch zurück können. Und das ist genau die Situation, wie sie sich ja in Calais im Augenblick darstellt, dass die Grenze nach Großbritannien für die meisten doch dicht ist. Der Versuch, doch nach Großbritannien zu kommen, mit sehr großen Gefahren verbunden ist, also wirklich mit Lebensgefahr für die Leute. Und andererseits natürlich auch der Weg zurück nicht offen steht, so dass eigentlich nur die Möglichkeit bleibt, die Leute im Augenblick dort zu unterstützen und dann auch auf anderen politischen Wegen zu versuchen, die Wege dahin, wo die Leute letztendlich hinwollen, wieder zu öffnen.
Das leitet quasi wunderbar über zu meiner letzten Frage. Ziel der französischen Regierung ist es ja, das Camp aufzulösen. Unabhängig davon, ob das jetzt eine realistische Lösung ist oder nicht, wie ist denn deine Position? Sollten Helfer weiterhin dorthin fahren? Planst du wieder dorthin zu fahren? Oder wie sieht es aus bei dir? Wie sind deine Zukunftspläne?
Ja, das ist ein wichtiger Punkt, denn die französische Regierung bzw. die Stadt Calais insbesondere hat das jetzt gestern angekündigt, dass ein großer Teil des Camps geräumt werden soll. Das ist der südliche Teil und das ist deswegen besonders problematisch, mit besonders gravierenden Folgen verbunden, weil eigentlich die ganze Infrastruktur des Camps sich dort befindet. Also eigentlich alle selbstorganisierten Einrichtungen, das heißt die ganze Versorgung, die Verteilstationen für die Hilfsgüter, die medizinische Versorgung, die Gemeinschaftsküche, das Community Center, all das ist davon betroffen und wird, wenn das durchgesetzt wird, tatsächlich geräumt. Und das betrifft dann eben nicht nur diesen Teil des Camps, sondern eigentlich das Camp als Ganzes. Das wird, wie schon gesagt, nicht dazu führen, dass die Leute einfach weggehen, sondern es wird dazu führen, sehr wahrscheinlich, dass sie sich entlang der Küste verteilen, dass sich wieder kleinere Camps bilden, dass es schwerer wird, die Leute zu versorgen, dass sie in einer noch gefährdeteren Situation sind, dass es noch leichter wird, für diese rechten Bürgerwehren Übergriffe zu verüben auf die Leute. Und insofern, glaube ich, ist es ganz besonders wichtig, dass nach wie vor Leute dorthin fahren und die Geflüchteten dort unterstützen. Wie das dann im Einzelnen organisiert werden kann, lässt sich, glaube ich, überhaupt noch nicht absehen. Absehen lässt sich nur, dass die Folgen der Räumung gravierend sein werden. Aber es werden die Hilfsstrukturen, die es jetzt gibt, auch weiterhin vor Ort aktiv sein und mit Sicherheit in Zusammenarbeit mit den Geflüchteten Wege finden, um weiterhin Unterstützung zu leisten. Ob ich in nächster Zeit die Gelegenheit, die Möglichkeit habe, nochmal dorthin zu fahren, kann ich im Augenblick noch nicht absehen. Ich glaube aber, dass es für alle, die das tun wollen, auf jeden Fall trotz Räumung oder gerade wegen der Räumung jetzt ein guter Augenblick wäre. Und wer sich darüber informieren will, der kann das vor allen Dingen im Internet gut tun, auf der Facebook-Seite einer der Organisationen, die dort hilft, das ist die Organisation L'Auberge de Migrants International, oder auf calaismigrantsolidarity.wordpress.com.
Wir werden auch Unterstützungsmöglichkeiten oder beziehungsweise Informationen dazu noch auf unserer Seite bereitstellen unter www.detektor.fm. Michael aus Jena ist auf eigene Faust in das Flüchtlingscamp im französischen Calais gefahren. Außerdem finden Sie ein Interview mit einem Supporter, der auf der Balkanroute unterwegs war, auch noch auf unserer Seite. Michael, erstmal vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für das Interview.
Danke.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.